TFA Total, der Böhringer Ingelheim Podcast für tiermedizinische Fachangestellte.
Die tägliche Antiparasitika-Beratung. Ein täglich grüßt das Murmeltier-Thema in deinem Praxis- bzw. Klinikalltag. Tag ein, Tag aus. Eingehende Ehr- und Aufklärung gegenüber den Patientenbesitzern und Besitzerinnen und auch gegenüber jungen und aufstrebenden TFA, die sich zum Beispiel noch in der Ausbildung befinden. Doch was ist wirklich wichtig bei dieser Thematik? Welche wissenschaftlichen Neuerungen, Erkenntnisse gibt es? Gibt es vielleicht klimatische Einflüsse, die vielleicht bestimmte Populationen der Parasiten den Weg zu unseren Kleintieren ebnen? Gibt es neue Erkenntnisse von Seiten der Experten im Bereich der Prophylaxe und Therapie? Die ESCAP hat aktuell dazu im Bereich der Helminten, also der Infektion mit parasitären Würmern, eine neue Stellungnahme herausgebracht. Damit du, ihr in Kürze alles Wichtige daraus für euren Praxis-Klinikalltag mitnehmen könnt, habe ich mir erneut meine liebe Kollegin, Frau Dr. Verena Große-Liesner, an die Hand genommen. Verena ist Tierärztin und hat in Hannover studiert und promoviert. Sie ist als Indikationsspezialistin für den Bereich Antiparasitika bei Böhringer Ingelheim für unsere Kleintiere zuständig. Und übrigens ist die Verena schon eine alte Häsin, da sie mir schon in der Folge 37 im August 2024 zum Thema Happy Dogs, die richtige Entwurmung, als Interviewpartnerin zur Seite stand. Hallo liebe Verena, da würde ich mal sagen, schön, dass du wieder Zeit für mich hast und auf in die zweite Runde Parasiten, in diesem Fall in Bezug auf die aktuelle ESCAP bzw. deren News auf dem Gebiet der Würmer.
Hallo liebe Claudi, vielen herzlichen Dank, dass du mich wieder eingeladen hast. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann.
Ja, das ist doch klar. Ich lade dich doch gerne ein. Verena, kannst du noch mal ganz kurz erläutern, was die ESCAP ist und was die dortigen Kollegen und Kolleginnen so machen?
Ja, sehr gern. Die ESCAP, das ist also ein europäischer Expertenrat für Parasiten bei sogenannten Companion Animals, also bei Klein- und Heimtieren und bei Pferden. Das sind tiermedizinische Experten, also Parasitologen, Tierärzte, Kliniker und so weiter, die sich zusammentun und Empfehlungen erarbeiten. Und zwar zu den Themen, wie kann man die Tiere, aber auch die Tierhalter vor parasitären Erkrankungen schützen? Wie kann man die Erkrankung erkennen und dann auch behandeln?
Aktuell bist du und die Kolleginnen und Kollegen unter anderem in engerem Austausch mit Herrn Professor Dr. Georg von Samson-Himmelsterner, dem Vorsitzenden der ESCAP in Deutschland. Und für die Tierärzte haben wir einen Clinical Talk dazu, also ganz frisch kann man sagen. Aber für die TFA bist du jetzt meine Quelle bzw. das Bindeglied. Welche wichtigen Guideline-Neuerungen gibt es für die TFA und die Kollegen und Kolleginnen?
Die Guideline, um die es geht, das ist eben diese zur Entwurmung von Hund und Katze. Und die derzeitige Guideline oder Empfehlung ist von 2014, also mittlerweile gute 10 Jahre alt. Und in der Zwischenzeit hat sich einiges getan, speziell in Deutschland zum Beispiel, was das Vorkommen von Lungenwürmern betrifft. Und neu hinzugekommen ist auch der sogenannte Zwergfadenwurm, Strongyloides stercoralis. Der hat auch zoonotisches Potenzial, kann also auf den Menschen übertragen werden.
Also ganz kurz nochmal, ich muss dann nochmal nachfragen, Verena, was bedeutet das konkret? Also haben wir ein angestiegenes Problem mit Lungenwürmern und Zwergfadenwürmern bei Hund und Katze?
Ja, genau. Deswegen hat die ESCAP auch sich daran gemacht, die Empfehlungen anzupassen, um sie aktuell zu halten. Und wenn wir jetzt auf die Lungenwürmer gucken, vor 10 Jahren hatte die in Deutschland noch kaum jemand auf dem Schirm. Auch weil die Larven ja mit der Standardmethode Flotation, Sedimentation nicht nachweisbar sind. Mittlerweile weiß man aber, dass sie häufiger sind, als man zunächst gedacht hat und dass sie auch eine wichtige Differentialdiagnose sind bei Katzen mit Atemwegsproblemen zum Beispiel oder auch bei Hunden mit Gerinnungsstörungen, dass man da auf alle Fälle dran denken muss.
Ganz wichtig, dass du das ansprichst, weil das ist ja auch ein Punkt, der in der Tierhalterberatung ganz, ganz elementar ist, dass man eben auf gewisse Dinge auch hinweist, dass das Problem in den letzten Jahren ja angestiegen ist. Verena, sehr häufig hört man ja, das ist sicherlich etwas, was dann auch so geäußert wird, mein Hund, meine Katze frisst keine Schnecken. Also sprich, das Thema Lungenwurm ist hier kein Thema, so wird es häufig dann auch verargumentiert. Aber das ist natürlich kritisch anzusehen, weil das ist, glaube ich, nicht der alleinige Übertragungsweg, oder? Wie siehst du das?
Ja, das ist ganz richtig. Also die Schnecken sind schon auch wichtig, weil sie die Zwischenwirte für die Larven sind. Aber um sich zu infizieren, muss der Hund oder die Katze nicht unbedingt die Schnecke fressen. Sie können auch jemanden fressen, der die Schnecke gefressen hat. Also Vögel, Nager und so weiter. Ne? Das heißt, dass Freigängerkatzen als Jäger per se eine sehr gute Chance haben, mit Lungenwurmlarven in Kontakt zu kommen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, dass diese Larven der Lungenwürmer auch mit dem Schneckenschleim abgesondert werden. Wenn also nachts die Schnecke über die Terrasse und dann übers Spielzeug oder den Wassernapf oder so kriecht, dann kann sie mit ihrem Schleim die Larven verteilen und der Hund sie dann am nächsten Tag aufnehmen und sich infizieren. Und der dritte Punkt, der ist mir super wichtig, dasselbe gilt auch für Gras, über das die infizierte Schnecke gekrochen ist. Also es gibt ja Hunde und Katzen, die sind ganz begeisterte Grasfresser, aber damit haben sie natürlich auch ein hohes Risiko, sich zu infizieren.
Weißt du, was mir dazu auch noch einfällt, gerade auch wenn man Stöcker apportiert für den Hund, die liegen ja häufig auch auf Wiesen, das fällt mir jetzt gerade ein, also wenn dann nachts eine eifrige Schneckenpopulation da irgendwie des Weges daherkam, dann haben wir da auch sicherlich einen Übertragungsweg, gibst du mir da recht?
Da gebe ich dir total recht, ja. Das war mir vorher auch nicht so bewusst, aber du bist vollkommen richtig, ja.
Oder man denkt da immer so nicht dran, aber wenn ich jetzt zum Beispiel für Simo den Stock apportiere, dann habe ich immer dieses Bild vor Augen und demnach ist da eine Lungenwurmprophylaxe doch schon sehr, ich sage mal, sinnvoll.
Ja.
Verena, der sogenannte Zwergfadenwurm, der ist ja ganz neu mit in die Empfehlungen aufgenommen worden. Und was richtet dieser Wurm an, wenn sich Hunde damit infiziert haben sollten? Und ist gegebenenfalls ein Zoonoserisiko zu erwarten, also sprich ein Risiko für den Menschen, sich zu infizieren?
Ja, diesen Zwergfadenwurm hatte ich ehrlich gesagt auch nicht so auf dem Schirm. Hauptsächlich eigentlich so als Reiseparasit aus Südostasien oder so. Also das ist einer, den man bei ungünstigen Hygienebedingungen erwartet, zum Beispiel in überbelegten Hundezwingern oder bei Streunern, Importhunden und so weiter. Und wichtig bei dem ist, dass die Larven sich im Boden entwickeln, wo es feucht und warm ist. Und dann können, das kann auch wirklich sehr schnell gehen, also innerhalb von einer Woche können die schon adult sein. Und sie gelangen in den Hund, entweder, oder auch in den Menschen, entweder durch orale Aufnahme oder häufiger auch durch Penetration der Haut und lösen dann Dünndarmentzündungen aus. Und außerdem können die Mütter auch die Welpen über die Milch infizieren. Es ist so, dass die Umgebungsstadien relativ empfindlich gegenüber Trockenheit sind und sich auch relativ gut mit Desinfektionsmitteln in den Griff bekommen lassen. Und zu deiner letzten Frage, ja, es ist eine Zoonose. Das wurde allerdings sogar in beide Richtungen beschrieben. Also Hund steckt Mensch an oder Mensch steckt Hund an.
Das ist gut zu wissen. Da muss man immer in beide Richtungen schauen. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen in die Diagnostik. Verena, wie sieht es bei der Frage in Bezug auf Kotuntersuchungen aus? Viele unserer Tierbesitzer, Besitzerinnen haben ja bekanntermaßen ein sehr gutes Auge und meinen, ich meine das jetzt aber ganz liebevoll, einen Wurmbefall mit dem bloßen Auge im Kot ihrer Lieblinge feststellen zu können. Wie ist die Expertenmeinung dazu? Sollten überhaupt Kotuntersuchungen gemacht werden und wenn, wie oft?
Ja, also Kotuntersuchungen sind generell eine super Sache und die ESKAP hat auch ihre Empfehlungen angepasst und empfiehlt jetzt neuerdings eine jährliche parasitologische Statuserhebung, damit man weiß, was grundsätzlich denn bei dem Tier so los ist. Außerdem hilft das natürlich auch, wenn man Verbreitungskarten erstellen will. Da greift dann der Spruch No Data, No Maps. Also wenn ich weiß, was so los ist im Lande, kann ich auch sagen, das und das müssen wir unternehmen. Mhm. Nur das bloße Auge hilft uns da häufig nicht weiter, sondern man muss, das wissen alle TFAs, entweder eine Flutation oder Sedimentation machen oder bei Lungenwürmern ein Behrmann-Wetzel-Auswanderungsverfahren. Kotuntersuchungen haben halt ein paar Limitationen. Sie sind eine Momentaufnahme, wie wir wissen. Das heißt, nach der Probennahme kann sich der Hund oder die Katze neu anstecken. Oder sie können falsch negativ sein, wenn zum Beispiel Wurmeier oder Larven noch nicht oder halt nur intermittierend ausgeschieden werden. Und deshalb liegt so ein relativ starker Forschungsschwerpunkt derzeit auf der Entwicklung von Wurm-Antigen-Tests im Kot, damit man eben diese Limitationen umgehen kann.
Da hast du mir jetzt fast schon die nächste Frage beantwortet zum Teil. Ich wollte dich nämlich gerade so ein bisschen löchern, welche Untersuchungsmöglichkeiten wir bei Kotuntersuchungen haben. Das hast du jetzt schon, finde ich, sehr gut beantwortet. Danke dir. Meine nächste Frage wäre aber, worauf muss ich achten, wenn ich zum Beispiel einen Hund mit auf Reisen nehme oder einen Hund aus dem Ausland aufnehme? Wie sieht's denn da aus?
Ja, das würde ich gern so ein bisschen teilen. Also wenn wir erstmal auf den Reisehund schauen. Wenn ich weiß, ich gehe auf Reisen, dann bringt es wenig, wenn ich schon im Voraus entwurme, logischerweise, weil eine Entwurmung ja immer in dem Moment dann den Hund von den Würmern befreit. Was im Voraus total sinnvoll ist, ist die Auftragung von einem repellierenden Mittel, was also verhindert, dass zum Beispiel Stechmücken Herzwürmer übertragen oder dass Sandmücken Leishmaniose übertragen. Und wenn man dann zurückkommt, beziehungsweise je nachdem, wie lange der Urlaubsaufenthalt geplant ist, muss man auf jeden Fall an Hakenwürmer denken, das heißt dann im Nachhinein entwurmen. Und dasselbe gilt auch für den Herzwurm. Hier hat man ja auch im Nachhinein ein bestimmtes Zeitfenster zur Verfügung, um die Mikrofilarien, falls der Hund sich welche eingefangen hat, der Herzwürmer abzutöten. Und wenn wir jetzt auf den Importhund schauen, da müssen wir auf alle Fälle eben diese Hakenwürmer im Kopf haben, also einmal Strongyloides, was wir gerade schon besprochen haben, und aber auch verschiedene Ankylostoma-Arten. Die würde ich auf alle Fälle auch im Hinterkopf behalten, wenn der Hund importiert wird, dass da einmal geschaut wird oder eben entwurmt wird. Und bei Importhunden, je nachdem, wo sie herkommen, ganz wichtig, auf Herzwürmer und auf Leishmaniose untersuchen. Am besten noch, bevor der Hund kommt. Das ist nicht immer möglich, aber dann spätestens bei Ankunft. Und auch immer gerne nochmal nach einem halben Jahr, wenn er schon im Land ist, weil sich dann eben auch Entwicklungen dann erst ergeben. Warum ist das wichtig, dann nachzutesten? Damit wir hier uns kein Reservoir schaffen von Hunden, die praktisch diese Erreger tragen und dann durch die Populationen der Vektoren, also Mücken, Sandmücken und so weiter, weitergetragen werden.
Das ist sehr wichtig, was du gerade sagst. Und vor allem, das ist jetzt relativ viel Information in kurzer Zeit. Das kann man auch immer sehr gut in den ESCAP-Guidelines oder Empfehlungen nachlesen. Das würde ich ganz gerne hier noch mal kurz einmal mit einfügen, damit, falls jetzt irgendjemand mitschreiben sollte, nicht komplett erschöpft ist, weil es einfach zu viel Information in der Kürze der Zeit ist.
Ja, da Verena, möchte ich gerne noch einhaken kurz. Ja? Es gibt ja nicht nur die Helminthen-Guideline bei der ESCAP. Es gibt ja auch eine zum Beispiel zu Vektorborn, also zu vektorübertragenen Erkrankungen. Da fällt dann zum Beispiel der Herzwurm drunter oder die Leishmaniose. Ne? Also es gibt verschiedene Guidelines und da muss man eben gucken, um welchen Erreger geht es und dann suche ich mir die entsprechende Guideline raus.
Genau, da gebe ich dir natürlich recht. Da gibt es ganz, ganz viele wertvolle andere Seiten, die man auch mit hinzuziehen sollte. Verena, das Thema Resistenzen, das ist immer wieder ein Problem, gerade auch in der Tierhalterberatung, dass die Tierhalterinnen und Tierhalter da auch sehr zurückhaltend sind. Jetzt hatten uns die amerikanischen Kollegen eben in Bezug auf Hakenwürmer auch mitgeteilt, dass da in den USA sportlich gehaltene und auch geführte Windhunde, also man kann fast sagen Windhundherden, und dann eben halt dort der Einsatz von bestimmten Wirkstoffen es zu Problemen geführt hat, also zu Resistenzproblemen. Das Risiko steigt dort enorm an, weil die Windhunde dann nach Karriereende, so nenne ich das mal, auch in private Haushalte kommen und dann andere Tiere infizieren könnten. Und wie sieht denn die Resistenzlage bei uns in Deutschland aus? Gucken wir mal jetzt nicht nach Amerika, sondern bei uns, bei der eigenen Haustür. Wie sieht es denn bei uns aus?
Ja, da hatte ich ein sehr aufschlussreiches Gespräch mit dem Professor von Samson Himmelstierne, den du schon erwähnt hast. Das ist der Leiter der Parasitologie in der FU Berlin. Und dessen Forschungsschwerpunkt sind Resistenzen, sodass er so einen ganz guten Überblick hat, was in Deutschland und in Europa so los ist. Und er sagte mir, dass wir im Gegensatz zu den USA, wie du es gerade geschildert hast, hier in der glücklichen Lage sind, dass Antihelmintika-Resistenzen bei Hund und Katze praktisch keine Rolle spielen. Das ist, finde ich, eine sehr, sehr gute Nachricht, die uns auch einigermaßen beruhigen kann.
Finde ich auch. Und auf jeden Fall, dass es auch hoffentlich so bleibt. Ja, man kann natürlich jetzt nicht in die Zukunft schauen. Verena, sollte man, um bei diesem Thema nochmal zu bleiben, gegebenenfalls auch mal alternierend, also auf andere Wirkstoffe zur Therapie einer Wurminfektion zurückgreifen, gerade auch um hier Resistenzen vorzubeugen? Hast du da Infos?
Auch darüber habe ich mit dem Herrn von Samson Himmelstierne gesprochen und er meinte, es ist durchaus eine Überlegung wert. Im Nutztierbereich wird es ja auch so gehandhabt. Und dort herrschen allerdings natürlich andere Verhältnisse. Aber um nochmal auf die USA zu schauen, die Situation dort ist eigentlich die Resistenzproblematik entstanden, weil die Hunde sozusagen nutztierähnlich gehalten wurden, in Herden, wie du es schon gesagt hast. Also viele Tiere auf kleinem Raum, die sich dann immer wieder vom Boden mit denselben Hakenwurmpopulationen infizieren konnten, weil auch der Kot nicht weggeräumt wurde und so weiter. Und ich zitiere ihn, wer Hunde wie Schafe hält, hat auch Resistenzprobleme wie bei Schafen. Das finde ich sehr plakativ, aber auch sehr kondensiert so. Und darum ist es also wirklich wichtig, dass wir, abgesehen jetzt von den Wirkstoffen, dass wir die Tierhalter aufklären, wie wichtig und sinnvoll es ist, den Hundekot so weit wie möglich aufzusammeln und zu entsorgen. Das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, aber das ist wirklich ein einfacher und sehr wirkungsvoller Punkt.
Ist auch ein sehr schönes Bild und ich gebe dir recht, Verena, das ist einmal die ideale Welt und einmal die reale Welt. Aber vielleicht kann man in der realen Welt ja doch nochmal so ein Tütchen mit in die Tasche packen und nimmt sich ein Herz und nimmt die Hinterlassenschaften seines Hundes einfach und packt sie in den Mülleimer. Das wäre schon schön. Verena, aktuell gibt es in den sozialen Medien, hast du wahrscheinlich auch schon gelesen oder gehört, und auch in der Presse eine Berichterstattung zum Thema fleischfressende Strudelwürmer. Also es hört sich ja schon mal ganz wild an. Und welche Erkenntnisse liegen uns hierzu bis dato vor? Kannst du diese Wurmart beschreiben und müssen wir Sorge haben, dass unsere Hunde und Katzen sich infizieren könnten? Besteht vielleicht sogar ein Zoonoserisiko? Hast du da Infos?
Also ich habe davon gehört und dachte erst, das wäre irgendwie ein schlechter Scherz oder Fake News und musste mich auch erstmal schlau machen. Also, und Folgendes habe ich herausgefunden. Diese Strudelwürmer gehören zur Klasse der sogenannten Plattwürmer. Es gibt noch zwei andere Klassen, nämlich Band- und Rundwürmer, und die kennen wir ja von Hund und Katze. So, diese Plattwürmer beinhalten also sogenannte Landplanarien. Das sind landlebende Strudelwürmer. Und die sind ursprünglich in den Tropen und Subtropen beheimatet und werden wahrscheinlich durch Pflanzenhandel eingeschleppt. Mhm. Das Problem ist jetzt, dass sie, wenn sie hier zum Beispiel in den Garten, also Pflanze wird gekauft, die werden damit eingeschleppt, die Pflanze wird eingepflanzt in unseren Ziergarten. Das Problem ist, dass sie dann in Bodenökosysteme eindringen und dort fressen sie Regenwürmer, Schnecken, Asseln und so weiter. Und gerade Regenwürmer sind ja super wichtig für die Bodengesundheit. Das ist also das Hauptproblem. Und außerdem sondern sie wohl auch so giftigen Schleim ab und darum will die keiner fressen. Und wenn man sie zerteilt, dann wachsen aus jedem einzelnen Teil neue vollständige Strudelwürmer. Boah, also super gruselig irgendwie.
Boah, okay, nicht schön.
Und die Frage ist natürlich, kann man was dagegen tun? Also bisher weiß man noch nichts, was man machen kann, auch wenn man jetzt sich mal bei den Landwirtschaftskammern oder so erkundigt. Ja, denen wird das ja auch blühen. Außer halt, dass man beim Pflanzenkauf auch unter dem Pflanztopf schaut, um zu sehen, ob da welche sind. Aber es gibt jetzt keine Wirkstoffe, die man dagegen einsetzen kann oder so. Mhm. Und vermutlich ist dieser giftige Schleim, den sie absondern, auch reizend. Also wenn jetzt Hunde dann drankommen, kann es sein, dass sie dann eben eine Lokalreaktion haben. Aber man weiß eigentlich dazu noch gar nichts.
Ganz doofe Frage meinerseits, das schießt mir gerade durch den Kopf. Was soll man machen, wenn man jetzt eine Pflanze gekauft hat? Man schaut unter den Topf und dort ist dann so ein Strudelwurm. Was rätst du dann?
Restmüll, rate ich.
Okay, gut. Genau. Liebe Verena, das ist wirklich mal sehr aufschlussreich gewesen. Danke auch für diese Information. Und magst du vielleicht noch mal ganz kurz auf den Punkt bringen, welche Änderung die SCARB in ihren Guidelines nun vorgenommen hat? So als Takeaway-Message.
Ja, sehr gern. Ich versuche mich kurz zu fassen. Also, die SCARB hat ihre Entwurmungsempfehlungen angepasst, weil sie auf veränderte Vorkommen von Wurmarten reagieren will und zum Beispiel den Lungenwürmern bei Hund und Katze mehr Raum geben wollte, die klinisch bei uns eben viel wichtiger geworden sind in den letzten Jahren. Außerdem wurde in die Empfehlung eine jährliche parasitologische Statuserhebung mit geeigneten Kotuntersuchungsmethoden, sag ich mal, aufgenommen. Und insgesamt geht es der SCARB immer noch und auch in Zukunft darum, dass wir eine konsequente und sachgerechte Wurmkontrolle bei Hund und Katze durchführen und das Ganze natürlich im Sinne einer Gesunderhaltung von Tier und Mensch.
Sehr schön. Vielen Dank, liebe Verena. Du bleibst ja noch drin. Ich brauche dich vielleicht gleich nochmal. Ich würde jetzt abschließend sagen, neue Erkenntnisse und auch neue parasitäre Begleiter lassen also die Beratung unserer Tierhalterschaft im Bereich der Entwurmung. Das wird nicht langweilig. Es lässt es nicht langweilig werden. Ich hoffe, dass du ihr bei diesem brandaktuellen und wurmstichigen Thema auch nicht langweilig geworden seid oder bist und auch bestmöglich auf die kommenden Fragen reagieren könnt. Da dieser Podcast immer nur einen kleinen Einblick auf die großen Themen liefern kann, füge ich euch unten in den Shownotes noch einmal die notwendigen Adressen auf. Auf der Seite der SCARB könnt ihr euch, aber auch interessierte Patientenhalterinnen und Patientenhalter, zu diesen Themen kostenlos und intensiv updaten. Liebe Verena, sollte ich noch etwas vergessen haben, dann hast du jetzt die Gelegenheit, dieses zu ergänzen. Ansonsten danke ich dir sehr für deine tolle Expertise und wünsche dir und auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einen wurmfreien Mai.
Sehr gern. Ich würde gerne noch ergänzen. Gern könnt ihr die Tierhalter auch auf parasitenportal.de schicken. Da finden Sie auch viele, viele Informationen.
Das ist lieb. Das ist sehr wichtig. Danke dir. In der nächsten Folge geht es um das Thema Leptospirose, eine bakterielle Erkrankung, die nicht nur zu verheerenden Krankheitsverläufen bei unseren Kleintieren, insbesondere Hunden, führen kann, sondern auch ein Zoonoserisiko unter anderem für den wasserliebenden Menschen darstellt. Bis dahin freue ich mich, wenn du dann zusammen mit mir ins Wasser gehst und wir dieses Thema für die tägliche Tierhalterberatung genauer unter die Lupe nehmen. Bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, bleib gesund. Eure oder deine Claudia Schöning.
Das war TFA Total, ein Podcast von Böhringer Ingelheim. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt.